está em Buda. Zu leben, kommen die Leute in diese Stadt. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Ibis Gesicht erschien vor mir. Mit traurigem Lächeln sagte er, das habe ich früher einmal so gelesen. Ich überlegte, dass er wohl bald aus dem Hospital entlassen werden würde und machte mich an einem Sonntag, erst nachmittags, auf den Weg zum Krankenbesuch. Bei Einbruch der Abenddämmerung empfingen die Patienten ein Gefühl der Verlorenheit. Bis vor kurzem war ich selbst anlässlich einer Augenoperation mehrere Male kurz aufeinander in stationärer Behandlung gewesen, am gleichen Ort wie Ibi. Ibi erkundigte sich, ob er sich getäuscht habe. Ich begriff, dass er die Anfangszeilen eines Romans meinte, den ich ihm früher, als wir jung waren, zur Lektüre empfohlen hatte. Stimmt ungefähr, antwortete ich. Obwohl ich mir unsicher über den genauen Wortlaut war, da auch ich mir den Text schon lange nicht mehr vorgenommen hatte. Ibi hing seinen Gedanken nach. 40 Jahre oder mehr. Gestern Nacht kam es mir plötzlich in den Sinn, in der gesamten Zeit habe ich ja kaum mehr Bücher gelesen. Deshalb haben sich diese Worte in mir konserviert, ohne mir zu entgleiten, ohne zu zerfallen. Erschreckend. Seine Äußerungen nahmen bald den Tonfall eines Selbstgesprächs an. Hier ist kein Todesort. Das wäre meine Meinung. In diese Stadt kommen die Menschen in der Überzeugung, nicht zu sterben. Nein, nicht ganz. Sie können hier kaum eine Auffassung von Tod entwickeln. Betrachtete ich Ibis Gesicht, zeigte sich eine leichte, lebendige Röte. Auch der Glanz seiner Augen war nicht stumpfer geworden. Die Operation sei außerordentlich positiv verlaufen, so hörte ich. Wir sind Menschen, die hier geboren sind, hier aufgewachsen. Menschen war der Vorstellung, je an einem anderen Ort zu gehen, ergänzte ich nur. Ibi gab zurück. Ja, unsere Eltern waren Zugewanderte. Ich selbst wohne hier Jahr um Jahr, um schließlich auch zum Zuwanderer zu mutieren. Damit fand dieses Thema seinen Abschluss. Das Lied Noebushi, bei dem bildet das Ende einer Strophe ja den Anfang der nächsten. Man kann es also beliebig wiederholen. Aber wie war es noch einmal mit der Reihenfolge? Erkundigte sich Ibi von neuem. Wir hatten das Krankenzimmer verlassen und machten gemeinsam einen Spaziergang auf dem Flur, an dessen Ende sich ein Fenster befand, durch das Licht der untergehenden Sonne fiel. Eine merkwürdige Frage, dachte ich, freute mich aber seltsamerweise bei dem Gedanken, sie beantworten zu können. Auf dem Fuji, der weiße Schnee, Noe. In einem Krankenhaus durfte ich natürlich nicht laut singen. Ich rief mir nach und nach den Anfang des Lieds ins Gedächtnis. Die erste Zeile noch einmal wiederholt, dann hieß es, des Fujis, hoi hoi, des Fujis, weißer Schnee, der schmilzt in der Morgensonne. Dann die Verknüpfung, schmilzt er und fließt davon, Noe, schmilzt er, hoi hoi, und fließt die Nacht nach Mishima. Ich mühte mich ab, als wollte ich ein langes chinesisches Gedicht aufsagen. Die leichten Mädchen von Mishima, Mishima, hoi, hoi, die brauchen lang für Schminken. Dauert das Schminken allzu lange, gerät der Gast in eine liebe Not. Gerät der Gast in eine liebe Not, dann haben wir da den Buddha aus Stein. Stein, Buddhas Kopf ist kugelrund, ist der Kopf nun kugelrund. Setzt sich schnell die Krähe drauf, setzt sich bald die Krähe Noel, setzt sich bald die Krähe Holroy. Bisher war ich gekommen, da fiel mein Blick auf die Westsonne. Unverzüglich stellte sich eine große Schläfrigkeit ein und ich geriet ins Stocken. Wo hatte ich mich wobei vertan? Ich hätte mich eigentlich daran erinnern müssen, doch es fiel mir einfach nicht ein. Das Ende einer Strophe mit dem Anfang der nächsten zu verknüpfen, stellt im Grunde keine so große Kunst dar. Ich spürte ein Gefühl des Mitleids mit Ibi, der mich eigens gefragt hatte. Warum interessierst du dich gerade für das neue Lied? Fragte ich zurück. Unwillkürlich wechselte meine Stimme in einen verhaltenen Tonfall. Wenn dir mitten in der Nacht die Dinge durch den Kopf gehen, nimmt einem dieses Lied alle Sorgen, meinte Ibi. Damit war auch dieses Thema beendet. Aufgrund der Krankheit werde ich wahrscheinlich mit dem Weiterarbeiten aufhören. 2 Jahre nach der offiziellen Pensionierung ging es noch gut. Jetzt wechsle ich auf deine Seite mit 30-jähriger Verspätung. Mit diesen Worten hatte sich Ibi von mir verabschiedet, als wir die Treppe hinabgestiegen waren und uns am Hinterausgang des Krankenhauses trennten. Ich lachte kurz und machte mich auf den Weg. Ibi bezog sich darauf, dass ich vor 30 Jahren meine Lehrtätigkeit aufgegeben hatte, um das Leben eines Schriftstellers zu führen, der allein zu Hause arbeitete. Obwohl Ibi wusste, dass auch dies einen intensiven Einsatz erforderte, befragte er mich im Laufe der 30 Jahre jedes Mal, wenn wir uns in gewissen Abständen trafen, anstelle der üblichen Begrüßung, wie es denn sei, jeden Tag zu Hause zu verbringen, wie sich eine solche Lebensführung denn gestalte. Bei diesen Gelegenheiten war ich um meine Antwort verlegen, musste ihm banal vermelden, dass ich morgens nach 10 aufzustehen pflege und dieses Zeit fürs Mittagessen ist, in einem nahegelegenen Reitpark umherwandere. Ibi kommentierte dann, also ein vormittäglicher Spaziergang, dessen bewusst in einer ziemlich antiquierten Auffassung zu denken. Sollte er sich an meine Stelle versetzen, schien ihm das beim besten Willen nicht zu gelingen. Der Spaziergang findet vor meinem täglichen Arbeitspensum statt, fügte ich hinzu. Ibi nickte beipflichtend und meinte, das Pensum sei für mich sicher oft recht hart. Aus Ibis Mund hatte der Satz, er würde jetzt auf meine Seite wechseln, was ja eigentlich bedeuten solle, er sei nun endlich ebenso in der Lage, vormittägliche Spaziergänge zu unternehmen, irgendwie den Beiklang, als meinte er, er würde ins Jenseits überstellt werden. Ich überlegte, was Ibi von seiner entfernten Warte aus wohl all die Jahre von mir gedacht haben mochte, ob er mich vielleicht als jemanden verstand, der nicht dieser Welt zugehörig war. Bei diesen Gedanken überströmte mich ein Schuldgefühl, ein Gefühl, das sich im Rücken konzentrierte. Wie ich mich zu Ibi umwenden wollte, konnte ich mich der Vorstellung nicht erwehren, damit ein schlechtes Omen heraufzubeschwören. Ich richtete meinen Blick auf die Abendsonne, deren Strahlen in diesem Moment auf das Ziegeldach des fernen Torbogens vorne am Eingang brachen, überlegte, dass dieser Weg in die gleiche Richtung verlief wie der Flur im Krankenhaustrakt. Bei dieser nebensächlichen Reflexion fiel es mir ein, da muss kommen, schmilzt sie hin vor Mitgefühl, und wenn man hat, sie schmilzt dahin, dann schließt sich das an die Kopfzeile an. Nun war es mir eingefallen, ich wandte mich um, Ibi stand da in einiger Entfernung, beschattete mit einer Hand die Augen und blickte mir nach. Die kräftigen Sonnenstrahlen blendeten ihn wohl trotzdem, denn er nahm offenbar nicht wahr, dass ich mich umgedreht hatte, ließ den Arm sinken und begab sich zurück zum Eingang in der Annahme, ich wäre schon in den Seitenweg eingebogen und hätte mich bereits entfernt. Am Ende heißt es vielleicht doch, der Gürtel löst sich und nicht, sie schmilzt dahin. Ich setzte meine Überlegungen für mich alleine fort. Auf die Firstbalken am Weg prallte eine heiße, fast noch sommerliche Sonne und die Hitze hin. Und in der Hitze hing der Geruch von heißem Öl, in dem etwas frittiert wurde. Ibi habe ich dann nur noch einmal getroffen. Über das neue Lied wurde nicht gesprochen. Auch ich hatte die Sache vergessen. Das Treffen fand statt, als sein Krankenhausaufenthalt fast schon ein volles Jahr zurücklag. Bis dahin hatte ich mich alle 3 Monate telefonisch nach seinem Befinden erkundigt. Vom Arbeitsleben hatte er sich erwartungsgemäß bald nach der Behandlung zurückgezogen. Als er Hin- und Rückweg zur Arbeit jedes Mal wie eine lange Reise empfunden und die Bahnfahrt zwischendurch unterbrochen habe, um auf einer Bank am Bahnsteig einige Minuten Atem zu schöpfen, hatte er die Entscheidung gefällt. Mit dem Abschied von der Arbeitswelt regenerierten sich die körperlichen Kräfte allmählich und Gänge außer Haus stellten keine Belastung mehr dar. Aber er blieb meist daheim. Ein Leben im Müßiggang kam ihm zwar merkwürdig vor, bot einstweilen jedoch keinen Grund zur Langeweile und er würde dieser Lebensweise erstaunlicherweise bis auf Weiteres auch nicht überdrüssig werden, meinte er. Ein Großteil des Gesprächs betraf den Wechsel der Jahreszeiten und den erwartungsgemäßen und unvorhergesehenen Verlauf des Wetters. Diesen allgemeinen Gesprächsstoff verband Gibi mit der Schilderung persönlicher Empfindungen. Seine Redeweise färbte auf mich ab und so sprachen wir weiter in der Art eines Erinnerungsaustausches alter Leute. Gibi schien ganz vom Thema des Wetters durchdrungen. Einmal gab er seiner Verwunderung darüber Ausdruck, wie lang ein Tag so sei, und murmelte dann: Was habe ich denn bis jetzt eigentlich gemacht? Am Ende eines solchen langen Tages kommt einem das, was am Morgen war, wie tiefe Vergangenheit vor, lachte Ibi in sich hinein. Treffen wir uns demnächst irgendwo beim Mittagessen, schlug ich ihm vor, bevor wir das Telefonat beendeten. Ja, demnächst, ich freue mich darauf, antwortete Ibi. Mal auswärts essen. Das habe ich wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Wäre schön in einem Restaurant, in dem ein kühles Lüftchen durch das Separé weht, meinte er im Sommer. Im Herbst sagte er, ich bin momentan recht zufrieden damit, zu Hause bleiben zu können, aber bald wird es mir wahrscheinlich langweilig werden. Nach einem Jahr hieß es dann, ja, jetzt bin ich soweit, wie ein Baby, das seinen Hals aufrecht halten kann, und ich will versuchen, außer Haus zu gehen. Als wir uns im Restaurant gegenüber saßen, wollte ich wissen, ob er denn nicht unter Bewegungsmangel leide. Ibi lächelte gequält. Was er damit ausdrücken wollte, vermittelte sich mir sofort. Meine Frage war nämlich die gleiche, die mir Ibi seit 30 Jahren stellte, wenn er meiner ansichtig wurde. Unsere Beziehung ist schon merkwürdig, meinte Ibi und unterdrückte ein Lächeln. Dachte ich über diese Feststellung nach, war unser Austausch tatsächlich nur derart, dass ich immer wieder einen unvermuteten Anruf und die Aufforderung Ibis erhielt, mit ihm zu Abend zu essen, und das, obwohl wir uns in unserer Jugend nicht besonders nahe gestanden hatten und der Kontakt auch in unseren mittleren Jahren nur einmal im Jahr, manchmal sogar mit einem Abstand von 5, 6 Jahren gepflegt wurde. Obwohl uns bewusst war, dass sich die Welten, in denen wir lebten, voneinander entfernt hatten und wir uns auch nicht über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden hielten, konnten wir bei einer erneuten Begegnung immer wieder an die zurückliegende anknüpfen. Als Ibi anlässlich meines Krankenhausaufenthalts vor 11 Jahren an einem regnerischen Sonntagnachmittag in meinem Zimmer erschien und mir zulächelte, hatte ich für einen Augenblick gedacht, ein Bekannter würde mir einen Besuch abstatten. Ein Bekannter, den ich schon lange nicht mehr gesehen hatte und den ich nicht erkannte. Wobei der benommene Geisteszustand eines Kranken die Wahrnehmung beeinflusst haben mochte. Ibi hatte gerade damals nach einem Zeitraum von mehreren Jahren bei mir zu Hause angerufen und von meinen Angehörigen erfahren, dass ich erkrankt sei. Wir unterhielten uns eine knappe Stunde lang sehr angenehm und verabschiedeten uns dann. Im Nachhinein überlegte ich, wie seltsam dieser Besuch war. Es war seltsam für jemand, der doch viel beschäftigt sein musste, eigens an einem Sonntagabend, an einem kühlen, regnerischen Tag hierher zu kommen. Das war alles jedoch nur im Traum gewesen, bevor die Nacht einbrach. Vor einem Jahr, zu dem Zeitpunkt, als Ibi sich im Krankenhaus aufhielt, hatte ich nach längerer Pause plötzlich bei ihm zu Hause angerufen und von seiner Einweisung erfahren. Der Kranke saß auf seinem Bett und erkundigte sich bei mir, ob ich vom Hintereingang des Krankenhauses hergekommen sei. Ich nickte, die Örtlichkeiten waren mir von früher vertraut. Er zeigte sich erstaunlich. Dass es nun wirklich du bist? Ich war bis vor kurzem vor dem Hintereingang und hatte eine sich nähernde Gestalt bemerkt, die in der Ferne mit langsamen Schritten am Krankenhaus entlang ging. Ich dachte noch, sie ähnelt dir sehr, und bin ins Zimmer zurückgegangen. Ich setzte die Unterhaltung fort und meinte, ob wir uns mit diesem Besuch nicht vielleicht von Zeit zu Zeit gegenseitig unseres Alters vergewisserten. Gibis Gesicht, das ich nun ein Jahr nach seinem Krankenhausaufenthalt sah, hatte noch mehr an Jugendlichkeit zurückgewonnen. Wie sich seine Züge auch schon während des Aufenthalts irgendwie entspannt und gelockert hatten. Ich nahm wahr, dass die Linien um Augen und Nase sowie die Kinnlinie weicher gezeichnet waren. Bei mir selbst hatte ich heute Morgen, als ich vor Tagesanbruch zum Urinieren ging und mein Blick danach mein Gesicht im Spiegel am Waschbecken streifte, bemerkt, dass es Spuren einer Alterung zeigte. Ich hatte den Atem angehalten und war schnell weitergegangen, so als wollte ich verhindern, dass mich mein Gegenüber vor dem Spiegel stehen bleiben ließ. Die gespiegelte Bewegung erfolgte im Verhältnis zu meiner mit einer leichten Verzögerung, um ihr Bild dann zu löschen. Ibi gab mir zur Antwort: Vielleicht ist das so. Über das eigene Alter weiß man selbst letztendlich wenig Bescheid. Das Alter scheint auch nicht als etwas, über das man eigenständig verfügt. Es entsteht jeweils in den bestimmten Situationen im Kontakt von Mensch zu Mensch. Soll man es mit dem Preis der Saison vergleichen? Menschen, die sich bloß ab und zu treffen, können diesen Preis schlecht abschätzen. Wir, die wir uns nur alle Jahre treffen, gehen sozusagen einfach ohne das Wissen um den Preis in einem Laden. Was ich hier jetzt sage, klingt wie die Worte eines Geistes, nicht wahr? Anfangs unterhalten wir uns immer, dann verfällt jeder wie selbstverständlich in Schweigen. Wenn es heißt, von Mensch zu Mensch, meint das vielleicht nicht zwischen den Menschen, sondern eigentlich die Außenansicht.